Branche vor neun. Eine Woche, ein Talk. Der Reise vor neun Podcast. Präsentiert von St. Elmo's Audio Visions.
Wir freuen uns über eine neue Ausgabe. Hier sind der Chefredakteur von Reise vor neun, Christian Schmicke.
Und hier ist Sabrina Gander, die Chefin von St. Elmo's Tourism Audio Visions.
Und heute geht es um etwas ganz Besonderes auf der Insel Teneriffa. Befindet sich etwas, was nicht immer nur lobende Worte, sondern manchmal auch ein paar kritische Kommentare bekommt. Lieber Christian, wen hast du eingeladen und um welches Thema geht es denn diese Woche bei dir?
Ja, es gibt ja im Freizeitbereich kaum eine Debatte, die so erbittert und auch emotional geführt wird, wie die um die Berechtigung von Zoos. Und das gilt zumal, wenn dort Meeressäuger gehalten werden. Der aktuelle Anlass für meinen Talk war jetzt tatsächlich der, dass vor einigen Wochen ja die Derto Group erklärt hatte, dass sie sämtliche Zoos, die Meeressäuger, ja, gefangen halten oder halten und dort Shows veranstalten, aus dem Programm nimmt. Und daraufhin habe ich mich mit Christoph Kiesling mal ins Einvernehmen gesetzt. Der ist Chef der Loroparke Group und außerdem Präsident der dazugehörenden Stiftung. Und mit ihm habe ich mich darüber unterhalten, wie er denn über die Kritik, die von Umwelt- und Naturschützern, von Tierschützern, aber mittlerweile eben auch von großen Teilen der Tourismusbranche geübt wird.
Und was er zu sagen hat und was er für eine Meinung zu sämtlichen Organisationen auch darum hat, das hören wir jetzt. Hier kommt der Talk der Woche.
Hallo Christoph.
Hallo Christian.
Der Loroparke ist ja sozusagen eine Institution auf Teneriffa. Sehr bekannt, eine große Attraktion, die alljährlich sehr viele Besucherinnen und Besucher anzieht. Und aktueller Aufhänger für unser Gespräch ist ja die Tatsache, dass die Derto Group sich entschieden hat, neben anderen Parks auch, euch aus dem Programm zu nehmen. Und die Hauptargumentation dabei ist, dass ihr Meeressäuger in Gefangenschaft haltet und mit diesen Shows veranstaltet und damit Geld verdient. Und die Derto Group meint offenbar, das sei nicht mehr zeitgemäß. Wie blickst du darauf? Und vielleicht ganz kurz vorab die Frage, haben die darüber vorab mit euch gesprochen?
Okay, also wenn ich mal von vorne anfangen darf. Der Loropark ist nicht nur auf Teneriffa bekannt, sondern der Loropark wurde durch TripAdvisor zweimal als der weltbeste zoologische Garten anerkannt. Und von der WASA, das ist die World Association of Zoo and Aquariums, wurde er auch als der nachhaltigste Zoo der Welt anerkannt und dekoriert. Also wir sind nicht ein lokales Ausflugsziel in dem Sinne, sondern wir sind mit bis dato 57 Millionen Besuchern, die uns besucht haben, letztes Jahr 1,3 Millionen, sind wir ein Destination, das heißt, die Leute, die kommen aus der gesamten Welt, um den Loropark zu besuchen. Ja, und wir sind uns bewusst über die öffentliche Debatte über Tierhaltung. Und auf der einen Seite freut uns das, weil wir natürlich auch sehen, dass es Installationen gibt, wo die Debatte gerechtfertigt ist. Aber auf der anderen Seite ist das für uns etwas traurig, weil wir sind der wohl bestzertifizierteste Zoo der Welt. Das heißt, unsere Nachhaltigkeit, unser Tierwohl ist zertifiziert. Das heißt, wenn die DER-Gruppe das in Frage stellt, dann stimmt uns das besonders traurig, weil wir haben wissenschaftliche Expertisen und wir haben die Anerkennung von allen Institutionen, die sich um das Tierwohl kümmern.
Und haben die jetzt mit euch darüber gesprochen oder nicht?
Also die Entscheidung, die kam plötzlich. Wir wurden, sagen wir mal, unilateral durch einen Brief informiert vom Herrn Debus. Ja, und das hat uns natürlich wahnsinnig überrascht, dadurch, dass wir 45 Jahre zusammengearbeitet haben. Wir haben konstruktiv zusammengearbeitet. Und wenn man sieht, wie eigentlich die Prämissen jetzt sind für der Touristik, wenn sie sich nachhaltiger positionieren möchten und wenn ihnen das Tierwohl wichtig ist, dann verstehen wir nicht, dass sie bei uns anfangen, das in Frage zu stellen.
Die Diskussion entzündet sich ja auch in der Öffentlichkeit immer wieder an der Haltung von Orcas und Delfinen. Und die Argumentation seitens des Tierschutzes ist dann ja in der Regel, dass eben die Haltung in einem wie auch immer gearteten großen Becken nicht wirklich artgerecht sein könne, weil beispielsweise die Orcas in freier Natur große Strecken jeden Tag zurücklegen und das so vor Ort dann nicht können. Wie ist deine Haltung dazu?
Also zuerst mal müssen wir sagen, wenn wir von artgerecht sprechen, dann ist das Wort, sagen wir mal, zweideutig. Artgerecht würde vielleicht auch heißen, dass in der Natur gibt es viele Gefahren. So gibt es zum Beispiel Feinde, es gibt Hunger, aber heute gibt es auch, was die Meeresverseuchung ist. Es gibt den kommerziellen Schifffahrtsverkehr. Es gibt über 200.000 kommerzielle Schiffe, die die Ozeane kreuzen. Es gibt 20.000 Wale, Meeressäugetiere, die durch die Kollision mit entsprechenden Schiffen jährlich zu Tode kommen. Es gibt 300.000 Meeressäugetiere, die bei der Fischerei in die Netze kommen. Also, wenn wir darüber sprechen, dann sprechen wir mehr bedürfnisgerecht. Was ist bedürfnisgerecht? Und wir hier im Loro-Park, wir können mit unserem professionellen Team, mit den außerordentlichen Installationen an Orca Ocean, die einen großen Raum anbietet in Menschenobhut, die aber auch die beste Wasserqualität anbietet, ohne irgendwelche Verdreckungen durch Plastik oder andere Materialien. Wir haben aber auch ein professionelles Team, das sich um die physische und mentale Anreicherung täglich kümmert. Das heißt, man muss sich vorstellen, in der freien Wildbahn, jedes Tier kümmert sich in der ersten Linie darum, wo gibt es was zu essen. Die tägliche Herausforderung ist Essen, Essen, Essen finden. Jetzt dadurch, dass wir den Tieren das entsprechende Nahrungspotenzial ermöglichen, kümmern wir uns um andere mentale Fragen. Das heißt, wir arbeiten mit den Tieren und fordern sie heraus, physisch und mental. Und das ist bedürfnisgerecht. Das heißt, das, was wir den Tieren hier anbieten, ist sehr wahrscheinlich eine, sagen wir mal, bessere Option als draußen in der, sagen wir mal, artgerechten Umwelt oder Natur, wie man dann sagt, ausgesetzt zu sein. Also wie gesagt, wir sprechen heute von der submarinen akustischen Kontamination. Das ist für uns, die wir hier leben und gerne Musik hören oder im Auto fahren oder vielleicht auch doppelt verglaste Fenster zu Hause haben, ist das überhaupt gar kein Thema. Aber wir müssen uns vorstellen, dass der Sound, die Geräusche im Meer, wesentlich weiter transportiert werden als in der Luft. Jetzt müssen Sie sich das vorstellen, dass diese kontinuierliche Kontamination bei den Tieren durch den kommerziellen Schifffahrtsverkehr, das ist praktisch sowas wie eine Folterung. Der Sound hört nicht auf. Das heißt, diese Tiere, die über 100 Millionen Jahre in den Ozean rumschwimmen, die kennen das nicht in der Art und Weise. Und jetzt letztendlich durch die Industrialisierung ist diese Kontamination aufgekommen und sie ist jeden Tag, jede Nacht ist sie da. Und das belästigt die Tiere. Davon sind unsere Tiere glücklicherweise freigesprochen. Das heißt, die Gefahren, die in der freien Wildbahn auf sie treffen heutzutage, das sind keine kleinen Dinge, das sind große Herausforderungen für ihre Gesundheit und für ihren Gesundheitszustand. Deswegen, wir werden ja zertifiziert. Wir werden zertifiziert von verschiedenen wissenschaftlichen Institutionen, von freien Institutionen, von freien Wissenschaftlern, die zu uns kommen und die bei uns die entsprechenden Zertifikate oder Zertifizierungen umsetzen. Alle sind sich einer Meinung und das ist, dass es unseren Tieren gut geht. Das können wir beweisen, weil wir entsprechend diesen wissenschaftlichen Background haben und die Werte dafür.
Vielleicht, damit wir die ganze Geschichte im Loro-Park mal so ein bisschen einordnen können. Wie viele Delfine und wie viele Orcas habt ihr denn gerade und wo kommen die eigentlich her?
Also wir haben 4 Orcas und wir haben 8 Delfine. Und bei unseren 4 Orcas haben wir eine Orca morgen Und morgen kommt aus, komischerweise, aus dem Wattenmeer. Jetzt, jeder, der ein bisschen Ahnung von Orcas hat, weiß, dass es im Wattenmeer keine Orcas gibt.
Hätte ich aber auch dort, so gedacht.
Ja, dort wurde diese arme Orca gefunden. Sie war alleine, es war ein Jungtier, dem Tod nahe, dadurch, dass sie praktisch verhungert war. Sie war nicht mehr aktiv, sie trieb an der Oberfläche und konnte sich also nicht weiter bewegen. Sie wurde aufgenommen von Leuten aus dem Delfinarium Harderwijk. Das ist also eine Installation in Holland, spezialisiert für Delfine, Robben und Seelöwen. Und diese Fachleute, die haben damals die Orca aufgenommen, ein Jahr bei sich betreut und aufgepäppelt. In diesem Jahr hat die holländische Regierung sich gefragt, was machen wir denn mit dem Tier? Und dann haben alle Fachleute gesagt, das Tier kann man nicht auswildern, weil wäre es überlebensfähig, hätten wir es nie gefunden. Also haben die Fachkräfte, die Fachleute, die haben entschlossen, dass das Tier in Menschenobhut bleiben möchte oder bleiben sollte, um das Überleben des Tieres zu garantieren, sonst müsste man es umbringen. Und da hat die holländische Regierung die Empfehlung bekommen, dass der Loropark der beste Ort auf der Welt wäre, um morgen unterzubringen. Das heißt, die holländische Regierung hat den Loropark gebeten, ob wir uns um das Tier kümmern möchten. Und der Loropark hat gesagt, natürlich werden wir dem Tier helfen, immer dann, wenn es vonnöten ist. Also haben die Holländer uns das Tier in den Loropark geschickt und morgen ist jetzt Mutter geworden, vor 7 Monaten von Teno. Und sie hat einen wunderbaren Jungen zur Welt gebracht. Sie leben in einer wunderbaren, gesunden und natürlichen Situation. Warum sage ich natürlich? Weil das natürliche Verhalten im Loropark wird auch beobachtet. Das heißt, nicht nur Blutwerte und andere Werte, sondern einfach die Verhaltensweisen, die werden auch studiert. Und es gibt verschiedene Universitäten und Wissenschaftler, die dieses Studium über Verhaltensweisen in Menschenobhut und in der freien Wildbahn vergleichen. Glücklicherweise haben wir ein absolut natürliches Verhalten bei unseren Tieren. Und das ist nicht, weil ich das jetzt hier groß ausspreche, sondern es ist, weil es bewiesen wurde wissenschaftlich. Diese Dokumentation, dass das natürliche Verhalten bei unseren Tieren gegeben ist, das interessiert die, die uns kritisieren, überhaupt nicht. Die interessiert überhaupt nicht, was es an wissenschaftlichem Material gibt, was wir produziert haben, was wir publiziert haben oder was andere über uns geforscht haben und dementsprechend auch publiziert haben. Das heißt, Delfine haben wir 8 Delfine, wovon wir jetzt schon in der 3. Generation oder in der 4. Generation sind mit unseren Delfinen. Estrella ist unser neugeborenes Delfin-Mädchen. Und die Mutter heißt Luna und Luna wurde schon bei uns geboren. Wir haben also eine nachhaltige Gruppe hier im Loropark von Delfinen. Und Delfine werden bei uns also genauso, wenn nicht älter, wie in der freien Wildbahn. Und so ist das in zoologischen Gärten, dass wenn die zoologischen Gärten sich um ein Tier kümmern und diese zoologischen Gärten zertifiziert sind, dann kann man davon ausgehen, dass das Wohlgehen der Tiere garantiert ist. Und wenn das Wohlgehen der Tiere garantiert ist, dann ist auch die Erlebenserwartung eigentlich höher als in der Natur.
Haben sich die Tiere, interessiert mich so nebenbei, denn eigentlich auf natürlichem Wege vermehrt oder wird da nachgeholfen?
Nein, das ist natürlich. Und das ist ganz wichtig. Das natürliche Verhalten von Tieren ist auch Sex. Das heißt, wenn die Tiere den entsprechenden Willen haben, um nicht Trieb zu sagen, dann kommt es zu einem Sexualverhalten. Und es ist bestimmt nicht richtig, dass man das Sexualverhalten chemisch, medizinisch unterbinden möchte. Weil, stellen Sie sich mal vor, eine Orca wie Morgan, die wiegt über 3 Tonnen. Können Sie sich vorstellen, wie groß die Antibabypille wäre für eine Orca wie Morgan? Können Sie sich vorstellen,
nicht was so genau.
Ja, aber man möchte ja, das doch mal, ja. Also wenn unsere Damen, sagen wir mal, zwischen 50 und 75 Kilo wiegen und dann so ein Pillchen nehmen, wie groß müsste das dann sein? Die Kontamination durch Medizin bei den Tieren verursacht Krankheiten. Und was wir auch nicht möchten ist, und ich sage immer, ich habe Hunde, ich nehme gerne die Straßenhunde auf und wenn man Straßenhunde aufnimmt, dann kann man sich nicht entscheiden, ob man jetzt ein Weibchen oder ein Männchen aufnimmt und so weiter. Also bei mir gibt es eine Gruppe von Weibchen und Männchen. Und wenn ein Weibchen in ihre heiße Phase kommt, dann flippen die Jungs aus. Die hören auf zu essen, sie kratzen an der Tür, wenn man sie trennen möchte. Sie heulen 2 Wochen lang, sie schwitzen, sie sind immer, immer, sagen wir mal, interessiert, verrückt danach, sich mit dem Weibchen zu treffen. Jetzt kann ich das bei meinen Hunden, das kann ich nur einigermaßen gut kontrollieren. Aber stellen Sie sich vor, da ist ein Bulle mit 4.000, 5.000 Kilo, da ist ein Weibchen mit 3.000, 4.000 Kilo und die möchten jetzt ihren Gefühlen nachgehen. Wir unterstützen natürliche Verhaltensweisen und dazu gehört auch die natürliche Reproduktion, das heißt Sex. Und wenn beim Sex ein Kind rauskommt, dann ist das Glück für die Eltern. Und wenn sie zu uns kommen und wenn sie sich morgen angucken und wenn sie sehen, wie sich morgen um ihr Kind kümmert und wenn sie sehen, wie das Kind bei der Mutter ist und die Interaktion da ist, die natürlich auch wissenschaftlich beobachtet wird und nicht nur von uns hier, sondern wir haben die Videokameras, die unsere Installation und die Tiere beaufsichtigen und wir teilen dieses Material online, ungeschliffen mit den entsprechenden Wissenschaftlern, die an der Verhaltensforschung von den Tieren arbeitet. Und was wir dann haben, das sind Resultate. Und das Resultat heißt, das gleiche Verhalten wie in der Natur.
Das wollte ich gerade fragen. Ist das aus deiner Sicht ein Unterschied, ob so ein Tier bei euch geboren wird oder ob es früher irgendwann mal draußen war?
Wir nehmen ja keine Tiere von draußen rein. Also wir haben überhaupt gar kein Interesse an Tieren, die von draußen kommen, wenn es nicht ein Fall ist wie morgen, wo wir helfen dürfen. Und der Tiere liebt, der wird nicht davon unterscheiden, ob das Tier von der Straße kommt oder von einer anderen Installation, Institution. Das heißt, wenn wir helfen, dann helfen wir jedem Tier, was unsere Hilfe nötig hat.
Ein Teil der Kritik entzündet sich ja immer wieder an den Shows, die ihr mit den Meeressäugern veranstaltet. Und da habe ich 2 Fragen zu. Die eine ist, wie begegnest du dem? Also glaubst du, das macht den Tieren tatsächlich Spaß, was sie da tun? Erstens. Und zweitens, habt ihr an euren Shows vielleicht auch im Hinblick auf das öffentliche Echo in den letzten Jahren in irgendeiner Form gearbeitet und irgendetwas verändert?
Also wir nennen es nicht Shows, wir nennen es Präsentationen. Und was ganz wichtig ist, ist, dass man aus dieser Momentaufnahme ein bisschen Abstand nimmt. Und wenn wir jetzt wieder daran denken, was ich vorher schon mal erwähnt habe, dass die mentale Herausforderung essentiell ist fürs Tierwohl, dann muss man sich vorstellen, dass genau diese Momente, wo wir Mensch und Tier kommunizieren und das vor einem Publikum, dann ist das schon mal bahnbrechend. Was wir geschafft haben, dadurch, dass morgen taub ist, was Sie in Harderwijk nicht festgestellt haben, das haben wir hier festgestellt und das haben wir wissenschaftlich dann wieder bewiesen, mussten wir anfangen, mit morgen auf einer anderen Art und Weise zu kommunizieren. Das heißt, wir haben mit den restlichen Orcas oder auch mit den Delfinen, gibt es die Zeichensprache und dann gibt es akustische Signale. Das sind schon mal 2 verschiedene Kommunikationsformen, mit denen wir kommunizieren dürfen. Aber mit morgen, dadurch, dass sie akustisch nicht in der Lage war, uns zu verstehen, haben wir Lichtsignale eingesetzt. So wie das morgen, heute, alle Orcas, egal ob taub oder nicht, verstehen 3 Kommunikationsformen. Das heißt, auch wenn wir eine Präsentation haben, kommunizieren wir mit den Tieren. Weil die Tiere, die machen ja nicht 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 bei jeder Präsentation. Sondern wir haben einen Katalog von natürlichen Verhaltensweisen. Und diesen Katalog, den wir haben, da spielen wir bei jeder Präsentation einen neuen Mix. Es gibt nicht die Vorhersehbarkeit bei den Tieren, dass sie sagen, ich gehe da jetzt raus und ich werde 1, 2, 3 machen. Sondern die Tiere wissen nicht, was, wer, jetzt gefragt wird und mit wem man kommuniziert, um entsprechend etwas zu machen, was ein natürliches Verhalten ist. Zum Beispiel, die Kritiker sagen, das ist zum Spaß der Leute. Ja, es ist wichtig, dass die Leute Spaß haben, weil wir müssen raus aus der Ignoranz. Wir müssen raus zu sagen, das sind Tiere, die fressen nur und nein, die Tiere sind intelligent, hochintelligent. Sie haben viele Möglichkeiten und wir teilen dieses wunderbare Wissen von den Tieren mit dem Publikum. Wir können Tiere auf dem Digitalschirm so oft zeigen, wie wir wollen. Die Erfahrung, die Sensation, ein Tier lebendig entgegenzutreten, ist was ganz anderes. National Geographic hat in New York ein Digitalmuseum, ein Digitalzoo aufgebaut. Der ist nach 2 Jahren, wurde das geschlossen. Es ist nicht das Gleiche, okay, dass man eine Orca, einen Elefanten, einen Gorilla oder ein Krokodil, ein Hai sieht oder sowas. Aber wenn wir davon ausgehen, dass deswegen sind diese Tiere in einem kontrollierten, zertifizierten Umfeld, dann dürfen wir davon ausgehen, dass das Wohlergehen der Tiere garantiert ist. In England haben wir es geschafft, dass DEFRA, das ist das Department for Environment and Agriculture and and Animal Welfare, mit denen haben wir 2023 bewirkt, dass man nicht mehr von Animal Welfare spricht, sondern was wir jetzt herausstechen, ist Animal Lowfare. Das heißt, was wir vermeiden müssen, ist, dass es Installationen gibt, die nicht zertifiziert sind. Wir müssen vermeiden, dass irgendjemand ein Tier haben darf oder in seiner Verantwortung hat, der nicht qualifiziert ist dafür. Und das ist der Punkt, wo ich auch den Kritikern entgegenkommen möchte und sage, kümmern wir uns doch da, wo es in Frage gestellt ist, dass es den Tieren wirklich gut geht. Bei uns muss keiner dran zweifeln. Und wir sind transparent. Und wir laden jeden ein, der dazu, sagen wir mal, qualifiziert ist, sich eine wissenschaftliche Meinung über unsere Tiere, über die Konditionen der Tierhaltung im Lowpark zu ermöglichen.
Steht ihr denn mit Organisationen, die euch kritisieren, in irgendeiner Form im Dialog?
Ja, wir haben verschiedentlich mal angesprochen, dass wir uns mit Peter an den Tisch setzen möchten. Sie müssen sich vorstellen, Peter schützt kein einziges Tier. Kein einziges Tier wird von Peter geschützt. Peter ist wie eine Marketingorganisation. Also, die haben einen Aktionstag und die sagen, wir gehen jetzt zum Zoo und wir sagen, der Zoo ist böse. Aber haben die irgendeinem Tier geholfen? Wir haben 18 Tiere vom Aussterben, bedrohte Tiere vom Aussterben gerettet. Peter? Keinen einzigen. Und wir hätten gerne das Budget, was Peter hat. Aber Peter? Nun ja, als Marketingagentur, die dann den Leuten emotionell entgegenkommt. Man muss sich das so vorstellen wie in der Politik. Sie haben die Linken, sie haben die Rechten, sie haben die Liberalen. Und dann haben sie die Unentschlossenen, die mal hier sind, mal da sind und so weiter. Und Peter kommt mit emotionellen Argumenten an. Peter sagt, Tiere sollen nicht mit einem Foto, mit einem Affen hinter Gitterstäben, möglichst noch in Schwarz-Weiß, mit einem Gesichtsausdruck des Stresses oder... Natürlich ist dieses Foto emotionell. Und sehr wahrscheinlich ist auch dieses Foto aus einer Einrichtung, die nicht zertifiziert ist. Und natürlich sind wir auch nicht dafür, dass dort die entsprechenden Tiere in nicht qualifizierten Umgebungen gehalten werden. Aber wir schützen Tiere. Peter schützt keine. Gehen wir zur Whale and Dolphin Conservation. Die machen gerade eine Anzeige in National Geographic Kids und sagen, Sponsor oder Adopt my Dolphin Rainbow. Also auf Deutsch gesagt, adoptiere den Delfin Regenbogen. Gib mir 6 Pfund, ich war gerade auf dem World Travel Market, deswegen da habe ich das gesehen, gib mir 6 Pfund pro Monat, das sagen sie den Kindern, ne? Mhm. Gib mir 6 Pfund pro Monat und du bekommst dann eine Zeitschrift und die ist von Whale and Dolphin Conservation über Rainbow. Du bekommst Stickers und du bekommst noch irgendein anderes, ein Poster oder sowas. So, also wir geben denen 72 Pfund im Monat von einem Kind. Das geht auf Kleinkinder, die müssen also ihre Eltern dann dazu steuern, zu sagen, hör mal zu, mein Kind will jetzt Rainbow adoptieren und ich werde jetzt 6 Pfund dafür geben. Aber wo geht das Geld denn hin? Glaubt denn hier irgendjemand wirklich, dass es Rainbow gibt? Glauben Sie wirklich, dass Whale and Dolphin Conservation mit dem Boot rausfährt und jeden Tag sagt, hör mal, Rainbow, wie geht's dir heute? Kann ich dir helfen? Gibt es irgendwas in deinem Umfeld, was ich eliminieren kann? Kann ich deinem Wohlergehen helfen? Natürlich nicht. Also wenn wir solche Organisationen sehen und wie sie sich vermarkten, dann kann ich nur sagen, sie machen ein gutes Marketing. Sind sie ehrlich? Sind sie authentisch? Nein. Tun sie was Gutes für die Tiere? Nein. Und wenn Sie mich fragen, wollen wir mit Ihnen einen Dialog haben? Natürlich, wir sind bereit dazu. Und wissen Sie warum? Wir haben die Argumente. Wir haben den wissenschaftlichen Rückstand. Wir haben das Rückgrat dafür, uns mit denen an den Tisch zu setzen und ehrlich zu sprechen. Weil wir vermarkten keinen Delfin-Regenbogen, der irgendwo im Atlantik rumschwimmt. Und wir sagen, Kinder, gebt uns euer Geld, wir helfen denen. Wir haben 18 Tiere vom Aussterben bedroht. Ja, nee. Das muss gesagt werden. Und wenn man nicht darüber sprechen möchte, Entschuldigung, wenn man nicht darüber sprechen möchte, dann man sollte es in Betracht ziehen.
Also deine These ist, dass es sich bei Rainbow um ein Luftschloss handelt im Wesentlichen.
Ja, absolut.
Okay, dann lass uns doch vielleicht zum Abschluss nochmal ein bisschen auf eure Gäste blicken, die euch besuchen. Hat sich da in deiner Wahrnehmung in den vergangenen Jahren etwas verändert, was deren Perzeption der Dinge angeht? Und kommen die vielleicht auch mal aktiv auf euch zu, stellen euch Fragen und wollen mehr Dinge wissen als vielleicht in der Vergangenheit?
Auf alle Fälle haben wir in unseren Präsentationen wesentlich mehr Edutainment. Das heißt, wir erklären mehr, wir versuchen, dass das Wissen über die Tiere, das Basiswissen über ihre Anatomie zum Beispiel, an unsere Besucher weiterzubringen. Die Leute, die sind heute natürlich durch die sozialen Medien, sind sie, sagen wir mal, eingebundener als vorher. Aber wir haben auch ein Gästebuch, das liegt bei uns aus, wenn man rausgeht. Und da darf jeder Gast, der natürlich Eintritt bezahlt hat, um den Loro-Park zu besuchen und die entsprechenden Tiere hier kennenzulernen. Und das sind fast 660 Arten, für die wir hier verantwortlich sind. Und in diesem Gästebuch steht drin, sie bedanken sich für den Tag. Sie sagen, das war ein wunderschöner Tag. Und sie haben auch die Tiere glücklich gesehen. Das heißt, hier gibt es keinen Zweifel. Die uns besuchen. Und glücklicherweise darf ich sagen, dass wir letztes Jahr, 2024, hatten wir unser erfolgreichstes Jahr mit über 1,3 Millionen Besuchern. Und auch dieses Jahr sind wir, sagen wir mal, positiv im Vergleich zum letzten Jahr. Das heißt, wir sehen nicht, dass der Besucherstrom abgebrochen ist oder einbricht. Und was wir auch gesehen haben, ist, als Thomas Cook damals pleite gegangen ist, als FTI pleite gegangen ist, die Besucher, die kommen trotzdem. Weil es gibt hier eine freie Meinungsentscheidung. Die Leute, wenn sie möchten, gucken sie, wie sie es bekommen. Und dadurch, dass es halt verfügbar ist, auch durch andere Reiseveranstalter, wie bei der TUI zum Beispiel, haben wir dann die Möglichkeit, als Besucher unserer Entwartung entgegenzukommen und zu sagen, wir möchten das machen. Und ich kann es kaufen.
Klar. Ist sicher auch ein bisschen jetzt im Gespräch untergegangen. Ihr habt keineswegs nur Meeressäuger bei euch im Loro-Parke. Der Name Loro-Parke sagt ja schon, dass das ursprünglich alles mal mit Papageien begonnen hat. Aber gibt es denn irgendwelche Dinge, die ihr in den kommenden Jahren an eurer Arbeit verändern wollt?
Ja, also wir haben die Loro-Park-Stiftung. Und was wir sehen, ist, dass unsere Stiftung immer mehr an Unterstützung bekommt. Und somit können wir also immer weiter. Es ist ganz wichtig, dass wenn man an Artenschutz denkt, dann muss man daran denken, was auch die Union für die Konservation von der Natur, die IUCN, schon ausgesprochen hat. Es gibt heute keinen Artenschutz mehr, wenn man nur in situ denkt. Man muss auch ex situ denken. Das heißt, die Zusammenarbeit zwischen Artenschutzzentren und der Natur, das ist heute nicht mehr zu vermeiden oder nicht auszuschließen, sondern es ist ein Muss. Es gäbe keinen Artenschutz in situ mehr, wenn wir das nicht ex situ hätten. Das heißt also, mit der Stiftung haben wir jetzt über 300 Projekte gemacht. Wir haben 30 Millionen ausgegeben, nur in die Projekte. Der Loropark ist der größte Sponsor von der Stiftung, weil wir bezahlen alle Kosten. Und deswegen hat die Stiftung auch unseren Namen, obwohl sie Spanien gehört. Es ist weder unser noch was Privates. Es ist eine öffentliche Stiftung, die wir managen dürfen. Und ich habe die Ehre, der Präsident zu sein von der Stiftung. Das heißt, wir bekommen jetzt die wissenschaftlichen Aufträge. Wenn wir zum Beispiel sprechen von der Meerenge von Gibraltar. In Gibraltar gibt es die iberischen Orcas. Wir finanzieren seit über 20 Jahren die Forschung der iberischen Orcas. Wenn jemand den Namen für iberische Orcas geprägt hat, dann war das der Loropark mit der Loropark Stiftung zusammen mit dem Professor Renaud von einer Organisation, die heißt Circe. Und Circe und die Loropark Stiftung sind die einzigen vom spanischen Staat beauftragte Organisation zur Forschung der Orcas in der Meerenge. Es gibt ja andere, sagen wir mal, Mitspieler oder Popsternchen, die jetzt sagen, so, sie hätten auch einen Forschungsauftrag. Das ist aber nicht so. Das heißt, wir sind die Einzigen, die von der spanischen Regierung dazu beauftragt wurden, diese Tiere zu erforschen. Wir erforschen nicht nur die Orcas, wir machen das auch mit den Finnwalen, wir machen das auch mit den Pottwalen. Es ist, wenn man Tiere erforscht, wir machen das zum Beispiel eine akustische Forschung, dann erforscht man die ganze Biodiversität. Man kann natürlich in gewissen Zeiten des Jahres Konzentrationen von diesen Tieren haben, wo die Forschung dann explosiv nur einer Spezie entgegenkommt. Aber unsere Forschung ist 365 Tage und seit über 20 Jahren zum Beispiel. Und das, was wir erforschen in der freien Wildbahn, da sind unsere Tiere, die wir hier in Menschenobhut haben, natürlich ausschlaggebend, damit man diese Forschung erst vorbereiten kann, damit man sie entwickeln kann und dann in der Natur umsetzen darf.
Lieber Christoph, vielen Dank für die spannenden Einblicke.
Bitte, vielen Dank. Es gibt da noch weitere Themen, über die ich vielleicht ein anderes Mal sprechen dürfte. Und zwar ist das die Kritiker, wie Sie sagen. Die sagen ja, warum bringt ihr die Tiere nicht zurück ins Meer? Und dann sagen die Kritiker, ja, wenn das vielleicht nicht möglich ist, warum bringt ihr die nicht in ein Sanctuary? Das hört sich toll an. Ein Meeresschutzgebiet oder ein Sea Pen oder sowas. Das sind Aspekte, da sollten wir mal drüber sprechen. Erstens, gibt es kein einziges Sanctuary auf der Welt? Es gibt keins. Die es gibt, sind wiederum Marketing-Ideen, um Spenden einzusammeln. Aber in unserer Zeit gab es noch nie ein Tier, was durch ein entsprechendes Projekt in irgendeiner Weise eine Lebensverbesserung erfahren hat. Ganz im Gegenteil. Da gibt es Little White, Little Grey, die in Island sitzen. Die sitzen im Sea Life Aquarium drin. Seit 6,5 Jahren wurden aus Shanghai rausgeflogen, um sie dorthin zu bringen, um angeblich ausgewildert zu werden. Und sie sitzen in einem Aquarium rum, weil die Auswilderung für diese Tiere, die aus der Menschenobhut kommen, gar nicht möglich sind. Also es gibt wahnsinnig viel, über das wir sprechen könnten, weil das Thema ist wahnsinnig interessant. Es gibt viele Aspekte. Ich bedanke mich für die Möglichkeit, heute bei Ihnen in diesem Podcast dabei sein zu dürfen. Und ich lade alle ein, kommen Sie uns besuchen. Kommen Sie hier, gucken Sie sich an, was wir machen. Wir haben eine Tour hinter den Kulissen. Sie können, ohne angemeldet zu sein, bei dieser Tour einfach mitmachen und Sie können sehen, wie unsere Arbeit ist. Wir sind überzeugt davon, dass unsere glücklichen Tiere Sie von der guten Arbeit, die wir machen, überzeugen werden.
Ich sehe schon, da ist noch eine Menge Gesprächsbedarf. Vielen Dank, bitte. Lieber Christoph.
Vielen Dank, lieber Christian.
Die Branche von 9. Eine Woche, ein Talk. Der Reise von 9 Podcast. Präsentiert von St. Elmo's Audio Visions.